Wenn ich ein nachhaltiges Geschäftsmodell einrichte, dann dauert es meistens. Die grundsätzliche CSRD, EU-Taxonomie und Lieferkettengesetz für 2024 werden so genau wie damals geplant nicht kommen. Wie so häufig in vielen Bereichen muss irgendwo ein formaler Druck da sein, dass da etwas in Bewegung kommt. Wenn ich das Unternehmen nachhaltig ausrichten möchte, dann muss das Controlling im Boot sein.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio und unserem Kanal Unternehmer und Management. Heute verbinden wir Praxis und Wissenschaft und wir begrüßen Professor Dr. Ulrich Seiler von der Hochschule Nürtingen-Geislingen. In seinen jüngsten Büchern Klimaneutrale Unternehmen und der fünften Auflage von Nachhaltigkeitscontrolling zeigt er, wie Unternehmen klima- und zukunftsfähig gesteuert werden können. Und ich freue mich heute auf Einblicke und Strategien, Methoden und Umsetzungsempfehlungen von Ihnen und habe ihn jetzt hier im Teams-Meeting zugeschaltet. Hallo, Herr Professor Seiler.
Hallo, Herr Eck. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch drauf.
Sehr gerne. Also in den letzten Jahren oder Monaten hat man ja das Gefühl, die Klimadiskussion ist so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, weil man redet mehr über Kriege und sonstige Probleme. Aber es hat sich ja doch sehr viel getan. Und wie hat die Einführung der Klimaziele die Arbeit der Unternehmen verändert?
Ja, eigentlich auf ganz vielfältige Weise. Sie haben recht mit dem, dass es in den letzten ein, zwei Jahren auch aufgrund des politischen Wandels und der vielen Dinge, die wir dort in der Welt feststellen, die jetzt den Blick ein bisschen weggelenkt haben. Dennoch ist das grundsätzliche Problem natürlich noch lange nicht gelöst, überhaupt nicht. Das heißt, die Unternehmen sind eigentlich nach wie vor dran an dem Thema. Was so ein bisschen an Unsicherheit kam seit knapp einem halben Jahr, dürfte es ungefähr her sein, mit den Veränderungen auf der europäischen Ebene, wo viele Vorschriften, die die ersten Unternehmen auch schon umgesetzt haben, plötzlich wieder in Frage gestellt werden. Da steckt also doch ein bisschen Unsicherheit drin. Überraschend ist aber, dass viele Unternehmen sagen, nee, wir machen da weiter, wir haben uns so gut aufgestellt, wir sind davon überzeugt, dass das notwendig ist. Und mal schlägt ein Pendel ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts. Und da kann man nicht jedes Mal einfach nur dem Pendel hinterherrennen. Was hat sich für die Unternehmen verändert? Was sind die dran? Ja, am Anfang, als das Thema neu war, da waren viele Unternehmen eher noch so dran, so die low-hanging fruits zu ernten, so die ganz naheliegenden, einfachen Themen. Und man hat bald gemerkt, wenn die mal gepflückt sind, dann wird es schwieriger, Erfolge zu erzielen. Und manche waren da ein bisschen desillusioniert, weil es plötzlich mehr Geld kostet, wenn man irgendwo eine größere Investition tätigen muss oder man braucht mehr Know-how, man braucht mehr Mitarbeiter, die sich mit so einem Thema auskennen. Und andere haben das als Chance benutzt, sich ganz stark auf der strategischen Ebene neu auszurichten. Viele Unternehmen sind jetzt auch dran, vor allem natürlich die großen, sehr großen Unternehmen, dass sie auch die Nachhaltigkeit in die Steuerung integrieren, dass ihnen das Risiko aus dem Klimawandel bewusst wird, dass es ins Risikomanagement integriert wird und dass man auch die Mitarbeiter dafür gewinnen muss und das Mitarbeiterengagement dann noch steigern muss.
Jetzt sind Sie ja wahrscheinlich ein gefragter Mann, weil einige Unternehmen ja berichten müssen, was sie vorher nicht mussten. Und gerade die ganzen Tools und Systeme und das Know-how, wie man das macht, das liegt ja wahrscheinlich auch bei Ihnen.
Ja, sicherlich. Ich sehe das immer so mit zwei, einem glücklichen und einem weinenden Auge. Die Verordnungen auf der europäischen Ebene, die CSRD, EU-Taxonomie, die Vorschriften, die SAS, das Lieferkettengesetz und so weiter, die haben extrem viel bewirkt. Da haben Unternehmen, die lange das Thema vor sich hingeschoben haben oder die halt ein bisschen was hier und da gemacht haben, wo es irgendwie opportun war oder wo Kunden das eingefordert hatten, die haben massiv das Thema beschleunigt. Aber auf einer auf den ersten Punkt auch eher formalen Seite. Man muss einen Bericht erstellen, es gibt Berichtspflichten, es gibt Mindestanforderungen. Und das hat das Ganze etwas in die formale Ecke gedrängt, wo die wenigsten so richtig Lust drauf haben. Für die Wirtschaftsprüfer ist das ein gefundenes Fressen. Genau da haben die ihre Kompetenzen, wie Anforderungen erfüllt worden, wie man überprüft, ob die erfüllt werden und so weiter. Das ist also etwas in diese formale Ecke gerutscht, wobei die Vorschriften der EU jetzt aber bewusst auch Bezug nehmen auf die interne Umsetzung und Steuerung. Also man muss nicht nur Daten liefern und da wird nicht nachgefragt, wie entstehen die und wie setzt ihr das um, sondern es wird bewusst nachgefragt, wie setzt das in eure Steuerungssysteme ein, was für Ziele habt ihr euch gesetzt. Und das ist sehr so der zweite Schritt. Erstmal muss man einen Bericht liefern und wenn ich den mal geliefert habe und spätestens zum zweiten, zum dritten Mal den Bericht erstelle, dann muss ich auch inhaltlich vorankommen. Und ich glaube, dass dann schrittweise die Steuerung der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Auf den ersten Blick ist es eher mal noch die Erfüllung der Berichtspflicht. So dass, also mein Ansatz, ich komme jetzt nicht von der, vom externen Rechnungswesen und der Berichtspflicht der, der Nachhaltigkeit von der Seite. Das ist eher etwas, was so ein Wirtschaftsprüfer kann, sondern aus der internen Umsetzung. Wie kriegen wir jetzt unser Unternehmen nachhaltig aufgestellt? Und das ist, denke ich mal, etwas, was dann eher kommt, wenn mal die Berichtspflicht, das Formale, mal erfüllt ist.
Das heißt, es ist nicht so beliebt bei den Unternehmen, weil das ja Aufwand bedeutet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht man wahrscheinlich auch in gewisser Weise den Druck, dass da was passiert.
Ja, so ist es leider. Also die Überzeugung ist bei jedem da. Jeder vernünftige Mensch, glaube ich, kann einschätzen, dass der Klimawandel irgendwo wissenschaftlich so weit bewiesen ist und dass es etwas zu tun gibt. Aber wie so häufig in vielen Bereichen muss irgendwo ein formaler Druck da sein, dass da etwas in Bewegung kommt.
Sie haben ja von den regulatorischen Vorgaben schon genannt, EU-Taxonomie und wie sie alle heißen. Seit der letzten Auflage Ihres Buchs Nachhaltigkeitscontrolling hat sich ja wahrscheinlich auch schon wieder was bewegt. Es war 2024, glaube ich, herausgekommen. Können Sie uns für uns einordnen, was so die wichtigsten Punkte für Unternehmen sind, worauf sie achten müssen?
Also ich hatte 2024 den Stand drin, dass die CSRD und die EU-Taxonomie, so wie sie die 2-3 Jahre davor geplant wurden, auch kommen. Und im Februar 2025 gab es dann die sogenannte Omnibus-Verordnung der Europäischen Union, die dort angekündigt wurde, wo ein Beitrag geleistet werden soll zum Bürokratieabbau, zur Verschlankung. Kritik gab es natürlich auch zu Recht. Da wurde ja ein Regelwerk errichtet, in kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Jahren, was vergleichbar ist wie die Rechnungslegung im Finanzbereich, die ja über 100 Jahre gewachsen ist. Dass dann natürlich erster Entwurf, auch wenn er wohl abgestimmt ist mit verschiedenen Stakeholdern, dass der nicht sofort für alle perfekt ist und dass der irgendwo wachsen muss und dass man vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießt und manche Dinge schwer zu bewerten sind, das kommt nicht überraschend. Aber das war durchaus der politische Druck, den wir da sahen und auf der ganzen Welt so ein bisschen gerade sehen, dass die EU dort relativ hastig gesagt hat, wir wollen das jetzt irgendwie doch nicht so. Und diese Omnibus-Verordnung führt zum Beispiel dazu, dass deutlich weniger Unternehmen von den Berichtspflichten für die Nachhaltigkeit nicht mehr betroffen sind, sondern nur noch besonders große Unternehmen. Und diese besonders großen Unternehmen, die müssen auch weniger berichten. Auch dort werden die ESRS spürbar verschlankt. Das grundsätzliche Ziel wird beigehalten, aber es ist eine Verschlankung. Die Regelung ist noch nicht final durch. Die Unternehmen waren, die schon berichtet hatten, also besonders großen, die hatten 2024 schon berichtet, die sind Anfang 2025, als die Berichte erstellt worden. Vor allem mittelgroße Unternehmen, die erstmals den Bericht Anfang 2026 hätten erstellen müssen. Für die war das natürlich jetzt ein harter Schlag, weil sie sagen, entweder waren wir gerade in der Vorbereitung, wir haben uns auf einen guten Weg gemacht, wir haben Teams aufgestellt, die arbeiten dran. Manche sagen, wir machen trotzdem genauso weiter und andere sagen, wir wissen nicht, was kommt, wir machen jetzt mal gar nichts und warten einfach mal ab. Also da steckt noch eine gewisse Unsicherheit mit drin und da müssen wir noch sehen, wie das schließlich jetzt auch auf der Gesetzesebene nachher umgesetzt wird. Die grundsätzliche CSRD, EU-Taxonomie, Lieferkettengesetz bis 2024 werden so genau wie damals geplant nicht kommen. Lieferkettengesetz ist ja auch aktuell diskutiert. Die Bundesregierung hat es ja auch in Frage gestellt oder gefordert, dass das europäische Lieferkettengesetz so auch nicht kommen soll. Also da steckt jetzt einfach noch Unsicherheit drin.
Das heißt, die Unternehmen wissen nicht genau, was sie tun müssen. Allerdings auf der anderen Seite, die Verschlankung ist ja wahrscheinlich eher ein positives Signal, ohne die Ziele jetzt aus den Augen zu verlieren.
Richtig. Also das sind so zwei Seiten. Die formalen Anforderungen macht ja niemand gern. Also ich freue mich ja auch nicht, eine Steuererklärung zu machen, sondern man hofft, dass es möglichst einfach ist und dass alles verständlich ist. Und wenn das vereinfacht wird, freut man sich erstmal. Da ist die Frage, ob es im Vorfeld ein ausgewogenes Maß gefunden wurde und ob diese Omnibusverordnung jetzt vielleicht zu dem ordentlichen Maß hinführt oder möglicherweise auch vielleicht das Pendel ein Stück zu weit wieder nach hinten ausschlägt. Das müssen wir irgendwie noch sehen. Aber das ist ein fließender Prozess. Ich vermute mal, dass wir da sicherlich in 1, 2, 3 Jahren weitere Veränderungen haben. Das Ding wächst. Das ist was komplett Neues. Wie gesagt, die übliche Rechnungslegung nach dem HGB, das ist ja über 100 Jahre alt. Und das wird ja auch Jahr für Jahr irgendwo noch was diskutiert und angepasst. Und das wird man hier genauso sehen.
In Ihrem Buch Klimaneutrale Unternehmen haben Sie Wert gelegt auf interne CO2-Bepreisung. Können Sie das nochmal kurz darstellen und welche Barrieren gibt es dabei in der Praxis?
Genau, also das ist ein Thema, was insbesondere Großunternehmen jetzt schon einige machen. Und zwar muss ich als Unternehmen insgesamt mein Ziel, wie ich meine klimabelastende Emissionen verringere, festlegen. Also zum Beispiel, ich sage, mein Konzern möchte in den nächsten Jahren pro Jahr 4% einsparen. Dann ist die Frage, jetzt kommen wir so Richtung Controlling, wie setze ich das jetzt eigentlich intern um? Mit dem Rasenmäher, alle Geschäftsfelder, alle Bereiche, wir sind in 100 Ländern mit 100 Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten unterwegs, müssen das alle gleichmäßig machen. Das wird sicherlich nicht passen. Da gibt es Produktionsstandorte, gibt es Verwaltungsstandorte. Da gibt es Standorte, die enthalten mein Zukunftsgeschäft und es gibt Standorte mit Business, das wir vielleicht in den nächsten Jahren auch einstellen. Dann gibt es Standorte, die haben in den letzten Jahren sehr viel schon erreicht an Emissionseinsparungen und es gibt andere, die haben noch gar nichts gemacht. Also mit dem Rasenmäher drüber wäre sehr, sehr ungleich. Typische Controlling-Frage, wir wollen das Budget kürzen. Mache ich das auch? Alle sparen 4% ein oder gehe ich da selektiv vor? Und am besten ist, wenn man selektiv vorgeht, irgendwie Marktkräfte gestalten, nicht bürokratisch vorzugehen. Und genau das ist das Ziel der CO2-Preise. Wenn CO2 plötzlich einen Preis kriegt, wo ich früher einfach was ausgestoßen habe und vielleicht maximal das gemessen habe, aber es hatte keine weiteren Konsequenzen. Jetzt gebe ich dem CO2 einen Preis, weiß ich, 80 Euro pro Tonne, was ausgestoßen wird. Und jede Kostenstelle weiß genau, wie viel CO2 haben sie ausgestoßen. Die kriegen laufende Informationen. Was haben wir vielleicht letzten Monat ausgestoßen? Welche Maße haben wir ergriffen? Hat die dazu geführt, dass wir weniger ausstoßen? Und dann wird es auf die Kostenstelle gebucht. Und als echte Zahlung kann ein Topf in der Holding das Geld einsammeln und zweckmäßig verwenden, wie sie das wollen. Oder ich kann auch nur Schattenpreise benutzen. Man sagt, das nutze ich quasi nur zur Info und nicht jetzt direkt als Zahlung. In Unternehmen, wir haben jetzt gerade jüngst erst in den letzten Monaten ein Projekt durchgeführt mit einem größeren Unternehmen und Konzept ausgearbeitet, wie man so CO2-Preise einführen kann. Da wird es mal deutlich, wie schwierig das teilweise sein kann. Da gibt es teilweise margenschwache Geschäfte. Und den Nachhaltigkeitsverantwortlichen, der hatte schon Angst davor und sagt, wenn ich jetzt mit einem echten CO2-Preis rausgehe, und das wäre ja so, wenn man Zertifikatepreis anguckt, mal so rund 80 Euro plus minus, andere fordern noch mehr, sagt, dann würden die maximal Verluste machen, das Geschäftsfeld müssen wir schließen. Also es würde einen riesigen Gegenwind geben, die würden versuchen, das Konzept irgendwie kaputt zu machen. Wenn ich jetzt aber nur mit 5 Euro rausgehe, dann entfaltet das keine Steuerungswirkung. Na, dann sagen wir, okay, das ist egal, das ist die Portokasse, da machen wir gerade so weiter. Man muss wahrscheinlich niedrig anfangen, die Menschen langsam daran gewöhnen. Ich brauche Unterstützung vor allem von der Geschäftsleitung, vom Vorstand, die den Rücken decken. Und dann muss ich das schrittweise einführen und die Menschen dafür auch gewinnen. Also ich muss Preis festlegen, das ist eine Stolperstelle. Da werde ich vermutlich am Anfang zu niedrigen Preis anbieten, auch das Konzept einführen. Ich muss messen. Wenn ich von den Menschen einen Preis verlange, dann muss ich denen zeitnah laufend Informationen geben, was habt ihr verbraucht, was kostet euch das. Wenn ich denen nur einmal im Jahr so einen Durchschnittswert gebe, dann kann ich nicht steuern. Also muss ich ein Messsystem vorher auch aufbauen und mein Steuerungskonzept, wo werden Preise mitgeteilt und welches detaillierte Konzept nutze ich. Ich kann auch einen Internet-Zertifikatehandel aufbauen, sowas, was EU-weit gemacht wird im Unternehmen, was vor allem besonders CO2-intensive Unternehmen dann machen. Aber das sind Konzepte, die man entwickeln muss und die man etablieren muss. Große Konzerne tun das aber jetzt mittlerweile immer häufiger.
Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für ein modernes Nachhaltigkeitscontrolling?
Beinahe noch wichtiger als für das übliche Controlling, würde ich sagen, weil im üblichen Controlling haben wir teilweise eingespielte Prozesse, die vielleicht nicht besonders digital sind, aber sie funktionieren irgendwie noch. Und wenn wir jetzt anfangen für das Thema Nachhaltigkeit, Daten zu beschaffen, die wir noch nie beschafft haben, auch ein Berichtswesen erweitern, eine Planung erweitern, dann ist es eigentlich angeraten, dass man von Anfang an versucht, gleich möglichst digitale Prozesse aufzubauen. Also, dass ich da nicht anfange, einen PDF-Bericht zu entwickeln, wo ich sage, da kommen jetzt nochmal zu den 10 Seiten, die wir bisher haben, nochmal 20 Seiten irgendwelche Nachhaltigkeitsinformationen dazu, sondern da sollte ich ein Dashboard haben. Und das sollte ich möglichst, wenn es geht, Echtzeit oder zumindest zeitnahe Informationen haben. Ich sollte möglichst auf Knopfdruck Informationen bekommen zum Energieverbrauch, zu Emissionen, zum Wasserverbrauch. Und ich solle das auch nicht als separate Information haben, sondern integriert mit den Informationen zu meiner Kostenstelle oder zu meinem Produkt, dass ich sehe, was habe ich in meiner Kostenstelle verbraucht, was hat meine Entscheidung, dass wir einen Prozess verändert haben, wie hat sich das ausgewirkt auf die Emissionen, wie hat sich das ausgewirkt auf die Kosten, sodass ich integriert alle Größen betrachten kann. Das sind einige Unternehmen, einige Softwareanbieter, und dran, so integrierte Konzepte zu entwickeln, zum Beispiel SAP. Und da hoffe ich mal, dass das in einigen Jahren Standard wird, so wie wir heute auf Knopfdruck schauen können, wo haben wir gerade Kosten, wo haben wir gerade Erträge, wie läuft gerade der Deckungsbeitrag, dass wir genau sagen, ich gucke mal den Wasserverbrauch an, ich gucke mal die Emissionen an, ich gucke mal den Energieverbrauch an, dass ich alle Daten zur Verfügung habe.
Das ist, glaube ich, eher das Problem, ne? Dass das Datenmanagement und dass die Daten überhaupt im Zugriff sind.
Genau, genau. Und dass ich auch mal mit den Daten jetzt nicht nur vergangenheitsorientiert arbeiten kann, sondern dass ich Simulationen durchführen kann. Ich sage, würde ja nicht, wenn ich hier den Prozess umstelle, wie wird sich das auf Kosten auswirken? Wie wird sich das wahrscheinlich auf meine Emissionen auswirken? Wie wird sich das auf insgesamt den CO2-Ausstoß des Konzerns auswirken? Es ist ja vieles verschachtelt. Ich kaufe vielleicht ein Vorprodukt, das CO2-arm hergestellt wurde, aber in der Produktion bei mir im Haus ist das vielleicht etwas aufwendiger zu bearbeiten, dann habe ich höhere Emissionen. Da ist so viel verschachtelt, dass ich da eigentlich das gar nicht im Kopf kurz so durchdenken kann, das wird schon passen, sondern dass ich da ja Tools brauche, um so Szenarien durchzuführen und Simulationen.
Wie profitieren Unternehmen von der Verbindung von Nachhaltigkeit und Green Finance?
Einmal ist die Nachhaltigkeit möglicherweise eine Voraussetzung, dass ich überhaupt eine Finanzierung bekomme. Dass also meine Finanzgeber sagen, wir brauchen auch ein grünes Portfolio und wenn ihr nicht grün seid, kann ich euch gar nicht finanzieren. Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass man hofft, wir kriegen das Geld deutlich billiger. Da sind manche, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht gewesen und sagen, ja, das ist vielleicht ein Tick, aber das würde jetzt nicht ein ausreichender Grund sein, komplett auf Nachhaltigkeit umzustellen, um Finanzierungskosten in sehr hohen Umfang einzusparen. Das ist zumindest so nach meiner Erfahrung der etwas weniger wichtige Punkt, sondern es geht mehr darum, dass wir überhaupt uns Finanzierungsquellen weiterhin erschließen. Etwas weniger darum, dass man hier vielleicht ein paar Kosten einsparen kann.
Unternehmen setzen ja heutzutage, wenn sie gut geführte Unternehmen sind, auf Nachhaltigkeit. Dazu gehören natürlich auch die Mitarbeiter. Die gesamte betriebliche Mobilität sollte da im Blick behalten werden. Also wie kommt mein Mitarbeiter zur Arbeit, spielt ja auch eine Rolle, auch wenn es nicht direkt mit dem Unternehmen zu tun hat. Und da gibt es ja viele Alternativen auch zum Firmenwagen, Mobilitätsbudgets und so weiter. Gibt es da neue Trends, die Sie beobachtet haben? Oder wie können Unternehmen da vielleicht noch besser Richtung Nachhaltigkeit arbeiten?
Die Fahrzeuge oder dass man einen Fuhrpark mit Hybrid- oder mit E-Fahrzeugen ausstattet oder die besonders fördert, wenn es Firmenwagen gibt. E-Bikes, Jobbikes ist mittlerweile eine bekannte Sache. Was Unternehmen auch teilweise tun, dass sie fördern, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden. Oder ich wohne hier in der Nähe von einem großen Mercedes-Werk. Früher, kann mich erinnern, da ist immer ein Bus gefahren und hat die ganzen Schichtarbeiter eingesammelt. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Jeder fährt selber hin oder fährt mit einem Nachbarn, der gleich im Werk arbeitet, hin. Also sowas kann man durchaus fördern. Teilweise auch Homeoffice, was vielleicht dazu helfen kann. Und Möglichkeit, wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitern auch betriebliche Altersvorsorge anbietet, was etwas weniger häufig gemacht wurde als früher noch oder eher auch für höhere Positionen, dann können doch auch die Investments alternative Anlagen gelenkt werden. Man kann Mitarbeitern, wenn sie auf Geschäftsreisen gehen, wo meistens doch jeder selber überlegt, nehme ich das Verkehrsmittel A oder B oder fahre ich halt, weil es geschickter ist oder so. Auch da kann man als Unternehmen durchaus Einfluss drauf nehmen. Natürlich auch Bildungsangebote, die es einfach zum Thema machen. Wobei ich jetzt nicht nur auf der einen Seite das Unternehmen quasi den Mitarbeiter so ein bisschen erziehen oder locken muss, sondern auch andersherum, dass die Mitarbeiter durchaus auch ihr Unternehmen Druck machen und sagen, daheim trennen wir Müll, warum eigentlich hier nicht? Oder ein Controller von Unternehmen, der mir kürzlich berichtet hatte, die stellen Bauteile für Solaranlagen her. Und Mitarbeiter sagen, das ist zwar ein super Produkt und nachhaltig, aber was gibt es denn da eigentlich bei uns sonst? Wir haben doch keine E-Tankstelle bei uns im Unternehmen, das ist eigentlich passt nicht. Und da fordern dann die Mitarbeiter das zusätzlich ein. Also es ist ein Geben und ein Nehmen.
Was sind aus Ihrer Sicht die häufigsten Stolpersteine beim Umstieg auf nachhaltige Geschäftsmodelle?
Stolperstein kann der sein, dass man durchaus ein bisschen längeren Atem braucht. Das ist nicht mit diesen Low-Hanging-Fruits so schnell gemacht, sondern wenn ich ein nachhaltiges Geschäftsmodell dann einrichte, dann dauert es meistens. Es muss akzeptiert werden. Nicht jede Veränderung des Geschäftsmodells ist auch erfolgreich. Das war früher schon so und liegt dann nicht daran, nur dass ein nachhaltiges Geschäftsmodell die Ursache für auch mal Misserfolg sein könnte, sondern es gab es auch in der Vergangenheit. Dann muss man Kompetenzen haben, Kapazitäten, das Know-how haben, Prozesse, Produkte anzupassen, eine Wertschöpfungskette neu auszurichten. Ich brauche natürlich auch finanzielle Ressourcen. Ich habe vorher die Komplexität angesprochen. Eine Maßnahme ist nicht nur isoliert zu betrachten, sondern sie hat in der Regel Wirkungen und die Wirkungen haben Wirkungen, dass also die Wertschöpfungskette, die ich vielleicht gut gemeint nachhaltiger ausrichte, also gibt es immer so das Beispiel, dass man sagt, wir wollen Marmor aus Ich glaube, China war das mal das Beispiel, oder China das aus Indien, nicht mehr einführen, weil da Kinderarbeit geleistet wird. Das ist erstmal nachvollziehbar und hört sich erstmal positiv an. Die Wirkung ist aber häufig die, dass wenn die Kinder nicht im Steinbruch arbeiten, dann gehen die ja nicht deshalb zur Schule, sondern dann kriegen die noch vielleicht eine minderwertigere Tätigkeit, weil es einfach der Familie schlecht geht. Und das sind teilweise sehr komplexe Zusammenhänge, die dann gut gemeint sind, wenn ich ein nachhaltiges Geschäftsmodell ausrichte, aber vielleicht auf den zweiten Blick da gar keinen echten Erfolg habe. Kurzfristiges Denken hatte ich schon angesprochen, hohe Investitionskosten. Stolperstein ist auch oft der, dass vielleicht das Top-Management nicht so ganz dahinter steht, weil die Anreizsysteme sehr stark nur auf den wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet sind. Und es ist immer wieder auch festzustellen, dass manche ein bisschen zurückhaltend sind mit der Umstellung auf nachhaltige Geschäftsmodelle, weil sie davor Angst haben, dass ihnen Greenwashing vorgeworfen wird. Man stellt zwar um, aber man hat vielleicht nicht alles perfekt gemacht. Einer findet das Haar in der Suppe und sagt, ja gut, ihr sagt, ihr seid jetzt nachhaltig, aber da habt ihr noch was und hier habt ihr noch was. Das ist alles Greenwashing, was ihr macht. Und deshalb möchte man 100% sicher sein, dass alles gut ist, dass man ja keinen Reputationsschaden kriegt.
Welche Änderungen sehen Sie für die Zukunft, beziehungsweise welche Trends sehen Sie im Bereich Klimasteuerung und Unternehmenscontrolling?
Einmal der Punkt, den wir ganz am Anfang angesprochen hatten, wir sind immer sehr stark von regulatorischen Anforderungen abhängig. Das heißt, wir müssen immer dort sehr wach sein und gucken, was kommt und auf was müssen wir uns einstellen. Unabhängig davon, wie stark die regulatorischen Anforderungen sind, ist eine der großen Herausforderungen, dass wir die Daten haben, dass wir eine Datenbasis aufbauen, klassische Controller-Kompetenz, eine hohe, gute Datenqualität, eine hohe Datenverfügbarkeit, dass ich auch irgendwo die Kirche im Dorf lasse, dass die Kennzahlen jetzt nicht alle kreativ entwickelt werden und wir dann mit hunderten Kennzahlen versuchen, alles Mögliche gut zu steuern, sondern dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Wenige aussagekräftige Kennzahlen nutzt, die möglicherweise für die Branche typisch sind, die wir auch beschaffen können, die wir auch zeitnah beschaffen können und nicht gut gemeint eine riesige Anzahl an Kennzahlen. Die Herausforderung ist, die Stakeholder einzubinden, Mitarbeiter aus Fachabteilungen frühzeitig einzubinden, die Toolunterstützung, die Digitalisierung, die wir angesprochen hatten, auch die kann ein Stolperstein sein. Vieles arbeiten heute mit Excel, das ist bei großen Datenmengen irgendwann nicht mehr handelbar und entspricht auch nicht den Anforderungen einer Wirtschaftsprüfung. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, eher iterativ vorzugehen. Wir fangen mal klein an, wir starten mal bescheiden und lernen Schritt für Schritt und haben nicht von Anfang an das Ziel, eigentlich alles perfekt zu machen. Und schließlich eine große Herausforderung, Kommunikation, Transparenz verschaffen, die Herausforderungen klar benennen, im Bewusstsein zu schärfen.
Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie sind Sie zu diesem Thema, zu diesem Fachgebiet gekommen? Was fasziniert Sie daran?
Also für das Controlling halte ich das für eine extrem spannende Aufgabe. Als ich mit der ersten Auflage anfing, es war 2014, gab es eigentlich noch nichts zum Nachhaltigkeitscontrolling. Auch der Begriff, den gab es so bisher nicht. Für mich war immer schon klar, wenn ich ein Unternehmen nachhaltig ausrichten möchte, dann muss das Controlling im Boot sein. Dann kann es nicht irgendwie eine Fachabteilung sein, die das alles übernimmt, sondern Steuerung kann eigentlich nur aus einem Guss kommen. Und das war so mein Antrieb, mir darüber Gedanken zu machen, mich auszutauschen. Wie kann man die Steuerung ganzheitlich durchführen, dass ich ökonomische, ökologische und soziale Themen steuere? Es ist nicht Aufgabe des Controllers, das Ziel festzulegen, es ist Aufgabe des Managements. Was wollen wir wirtschaftlich erreichen? Was wollen wir ökologisch? Was wollen wir sozial erreichen? Aber Aufgabe des Controllings ist es, dass man die Ziele gut erreicht, dass man die nicht aus dem Auge verliert und dass alle Entscheidungen an diesen Zielen ausgerichtet sind. Daraus ist dieses Konzept gewachsen und über die Jahre hinweg hat es natürlich jetzt auch in Bedeutung gewonnen. Wenn ich mit Controller-Kollegen spreche oder sprach vor einigen Jahren, dann haben sie gesagt, ja, das sollte man eigentlich machen, aber wir haben viele Themen auf dem Tisch und stehen sehr operative Themen teilweise an, hier ein Softwareprojekt und da was. Deshalb ist es etwas, was doch sehr lange geht. Es gibt Vorbilder, es gibt Unternehmen, die sind da super gut aufgestellt, die motivieren. Und es gibt andere, die sich extrem schwer tun oder die hoffen, dass der Kelch an ihnen vorbeigeht, weil der Schreibtisch eh voll ist und man hofft, das macht irgendwie einer aus der Nachhaltigkeitsabteilung. Und solange man den nicht sieht und der keine Frage stellt, hat man seine Ruhe. Aber so sind halt Menschen häufig.
Professor Dr. Ulrich Seiler, Professor für Controlling und Nachhaltigkeit. Zwei seiner Bücher können wir empfehlen. Einmal Klimaneutrale Unternehmen, Managementsteuerung und Technologien im UVK Verlag erschienen im letzten Jahr. Und natürlich Nachhaltigkeitscontrolling, die fünfte Auflage inzwischen. So werden Unternehmen nachhaltig gesteuert, auch mit diesen Updates natürlich. Wahrscheinlich arbeiten Sie schon an der sechsten Auflage. Und herzlichen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank, Eck.
Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Und weitere Informationen, auch die Links zu den Büchern, finden unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Bleiben Sie neugierig. Bis dann.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.